Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute alle da seid. Ich habe mir gedacht, ich greife mal das Thema mit der vollen Transparenz auf und erzähle euch mal, was so alles passieren muss, bevor ein Zug hoffentlich sauber, hoffentlich pünktlich, hoffentlich was auch immer, hoffentlich sicher für euch morgens am Bahnsteig steht. Ich habe den Werbeblock zu mir diesmal ein bisschen kleiner. Also ich bin inzwischen 34, mache das mit den Zügen seit inzwischen über 10 Jahren. Die zugegebenermaßen etwas rudimentären Folien findet ihr entweder im Pre-Talks oder unter allesfreaks.de/talks. Auch das ist wie immer. Um das Ganze nicht in allzu viel Frontalvortrag zu verkommen zu lassen. Mal ein kurzes Brainstorming. Was passiert denn so alles? Woran denkt ihr denn? Einfach reinrufen. Wie bitte? Trassenbüro. Personal. Bereitstellung des Zuges. Wartung. Wichtiges Thema. Reinigung hatten wir. Wetter. Personal, tanken, Toiletten leeren, Beladung der Galley, also Beladung des Speisewagens, ja, alles schön. Ja, das sind alles Punkte, über die wir im Laufe des Vortrags reden. Ich gehe davon aus, so anderthalb Stunden werden wir auf keinen Fall brauchen. Kommt natürlich am Ende darauf an, wie viele Fragen ihr noch so habt. Für den ersten Überblick schauen wir doch einfach mal gleich ins Regelwerk, was denn da so steht, was man denn tun muss, um einen Zug fahren zu können. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Heute regelt das jedes Verkehrsunternehmen für sich. Das, was ich euch jetzt gleich zeige, ist der Regelwerkstand von 2014. Das war tatsächlich das letzte Jahr, in der die Richtlinie 408, heute heißt sie wieder Fahrdienstvorschrift, quasi eine allumfassende Richtlinie über den Bahnbetrieb in Deutschland war. Heute enthält diese Fahrdienstvorschrift nur noch Regeln für die Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Betrieb. Das heißt also, diese ganzen Dinge, was mit einem Zug an sich passiert, sind aus dieser Richtlinie 408 rausgeflogen. Dazu gibt es inzwischen Regelwerke, die vom VDV kommen. Teile regelt dann auch wirklich jedes EVU für sich. Der große Charme an der Sache ist, diese Richtlinie 408 von 2014 war damals netzzugangsrelevantes Regelwerk, das heißt, sie war öffentlich. Die Inhalte stehen heute im Regelfall noch in diesem VDV-Regelwerk drin. Also sinngemäß gilt das alles noch, es gilt alles nicht mehr so, wie es da steht. Das VDV-Regelwerk kann ich euch aber nicht zeigen, weil das müsste man dafür kaufen. Da hatte ich tatsächlich keine große Lust drauf. Das kommt drauf an, für wie viele Lizenzen du haben willst. Also es geht auf jeden Fall im vierstelligen Bereich los. Wenn du ein größeres Unternehmen bist, dass du entsprechend viele Lizenzen brauchst, geht das auch noch deutlich höher. Wir haben die damalige Richtlinie 408/8332, die nennt sich Abfahrbereitschaft feststellen. Grundsatz, ein Zug darf nur abfahren, wenn er abfahrbereit ist. Wunderbar, wissen wir direkt viel mehr. Und die Zugaufsicht muss das Ganze feststellen. Die Zugaufsicht ist tatsächlich die Person, die am Ende den Abfahrauftrag gibt. Das heißt, es kann eine örtliche Aufsicht sein, das kann der Zugführer/Zugchef sein, das kann der Lokführer sein, je nachdem, was es für ein Zug ist, was es für ein Bahnhof ist. Ja. Wann ist ein Zug abfahrbereit? Ein Zug ist abfahrbereit, wenn er vorbereitet ist. Schön. Wenn die Ladearbeiten eingestellt sind, wenn die Außentüren zum Ein- und Aussteigen geschlossen sind und wenn zusätzliche Bedingungen erfüllt sind. Daran sehen wir auch, damals war es schon so, dass mit diesen zusätzlichen Bedingungen quasi jede Firma, die so auf deutschen Schienen rumfährt, dann für sich selber schon festlegen konnte, was sie sonst noch so für Bedingungen aufstellt. Das ist keine neue Entwicklung in dem Sinne. Die Art, also früher ging das halt nur an gewissen Punkten, dass das jeder selber festlegen konnte. Inzwischen gilt das quasi immer. Ja, genau. Also Ladearbeiten eingestellt, soweit klar. Türen müssen zu sein, um abfahren zu können. Ja, okay. Jetzt sind wir beim Punkt vorbereitet. Dazu gibt's gab es einen neuen Punkt im Regelwerk, das ist auch immer noch so, der nennt sich Züge vorbereiten. Auf dem Zug als Anfangbahnhof oder auf Unterwegsbahnhöfen, an denen sich die Zusammensetzung des Zuges ändert, muss der Zugführer den Zug vorbereiten, soweit nicht die Aufgaben von anderen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Und was denn jetzt? Es wird schon mehr Text. Kurz zusammengefasst, die Fahrzeuge müssen gekuppelt sein, die wagentechnische Behandlung muss abgeschlossen sein, die Bremsprobe muss abgeschlossen sein, es müssen diverse Unterlagen an der Zugspitze sein, Signale müssen angebracht sein, das meint hier im Wesentlichen das Spitzenlicht und das Schlusslicht, die Festlegemittel müssen entfernt und die Bremsen müssen gelöst sein. Okay. Das ist jetzt tatsächlich alles, was erstmal betrieblich passieren muss. Und das ist auch das, was jede Nacht passiert. Also es ist tatsächlich so, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Zug morgens um 6 Uhr irgendwo losfahren soll und der jetzt nicht gerade von irgendwelchen anderen Mitarbeitenden vorbereitet wird, dann haben Lokführer und Zugpersonal, ich sag mal so, Hausnummer 2 Stunden vorher Dienstbeginn, um das hier alles zu machen. Das heißt also, auch das hängt natürlich wieder vom Fahrzeugtyp ab. Bei einem Triebzug heutzutage muss man nicht mehr groß gucken, dass alles richtig gekuppelt ist, sondern das erkennt der Zug schon von alleine. Auch eine Bremsprobe kann man heutzutage teilautomatisiert durchführen. Bei klassischen Lokwagenzügen muss man wirklich an jeden Wagen einzeln schauen, hat die Bremse angelegt, hat die Bremse gelöst. Hat man vielleicht weitere Dinge, die man dabei beachten muss? Sind die Luftleitungen alle durchgängig? Gehört alles dazu? Ist genauso wie dieses Thema Unterlagen, also Bremszettel und Frachtbegleitpapiere. Auch da passiert inzwischen sehr, sehr viel elektronisch oder zumindest bei Fahrzeugen, gerade im Personenverkehr, die mehrere Tage zusammenfahren. Gibt es das halt einfach als Dauerwagenliste, als Dauerbremszettel. Gefahrgut haben wir auf Reisezügen nicht. Ja. Also das, was wirklich im Regelwerk steht, ist wirklich alles nur rein betrieblich. Was muss betrieblich passieren, dass eine Zugfahrt sicher stattfinden kann? Dazu kommen, da habt ihr auch so ein paar Sachen gesagt, ich subsumiere es jetzt einfach mal als Komfortmerkmale. Der Zug sollte gereinigt werden. Auch das klappt nicht immer. Auch dafür sind je nach Abstellort, je nach örtlichen Gegebenheiten die Voraussetzungen mal schwieriger, mal weniger schwierig. WCs müssen ver- und entsorgend werden, Speisewägen müssen be- und entladen werden, bei Nachtreisezügen müssen die Betten gemacht sein. Das sind so diese ganzen Geschichten, um die sich irgendwelche Leute in der Nacht oder vielleicht bei Nachtzügen auch tagsüber kümmern müssen. Was halt auch irgendwie, da sind wir wieder beim Thema, du brauchst Personal dafür vor Ort. Im besten Fall hast du irgendeine Reinigungsbühne, dass die Reiniger auch sinnvoll in den Zug kommen, dass sie auch nicht irgendwie quer durch einen Abstellbahnhof ihr Equipment schleppen müssen. Dass das alles vor Ort ist, gibt es tatsächlich immer weniger. WC-Ver- und Entsorgung, riesengroßes Thema. Frischwasserversorgung funktioniert meistens noch. Sternchen, also selbst der älteste Abstellbahnhof hat normalerweise irgendeine Möglichkeit, dass du Wasser in den Zug füllen kannst. Der älteste Abstellbahnhof ist im Zweifel nicht drauf ausgelegt, dass die WC-Anlagen auch entsorgt werden müssen, weil das hat man halt früher nicht gebraucht. Also früher hattest du halt im Zug ein Plumpsklo und das war's dann. Also alles Weitere erledigt sich von alleine. Speisewagen beladen, Betten machen, alles so Sachen. Du brauchst halt erstmal ein Lager, ob es jetzt für das Essen im Restaurant ist, ob das für die Wäsche, die du im Schlafwagen brauchst. Am Ende brauchst du wahnsinnig viel Infrastruktur. Infrastruktur ist in Deutschland ja sowieso schon immer ein Thema. Hier haben wir jetzt den Spezialfall, dass solche Einrichtungen normalerweise nicht der DB Infrago gehören, sondern irgendwelchen anderen Firmen. Oftmals sind es die Verkehrsunternehmen selber. Das heißt also, du musst im Zweifel, wenn du deine WCs abgepumpt haben willst, mit deinem Konkurrenten sprechen, dass du das in der Anlage deines Konkurrenten tun kannst. Dafür gibt es natürlich Regeln und die müssen das auch zur Verfügung stellen. Und es liegt ja auch ein Stück weit in ihrem eigenen Interesse, weil damit verdient man schlicht Geld, während mit einer Anlage, die nicht benutzt wird, verdient man kein Geld. Was haben wir sonst noch so an Problemen? Vor 2 Jahren kam das Eisenbahnbundesamt mit dieser Meldung um die Ecke. Das ist eine Fachmitteilung: Mangellage bei der Beschaffung von Trinkwasserschläuchen für die Trinkwasserversorgung in Schienenfahrzeugen. Was ist an der Stelle das Thema? Das Problem ist, oder das Problem damals war, inzwischen hat sich das Problem noch ein bisschen verschärft. Quasi bis zu dem Moment, zu dem das Wasser ins Fahrzeug kommt, musste es Trinkwasser sein. Das heißt also, auch diese Schläuche, die du in den Zug steckst, um Wasser zu füllen, müssen entsprechend zertifiziert sein, müssen regelmäßig gespült werden, brauchen im Idealfall irgendwelche speziellen Beschichtungen, dass da nichts passiert. Da hatten sich die gesetzlichen Vorgaben damals geändert und gleichzeitig ist der größte Hersteller von diesen Schläuchen insolvent gewesen und man ist einfach nicht mehr an diese Schläuche gekommen. Heute ist das Ganze noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, wem es von euch vielleicht schon aufgefallen ist. Letztes Jahr, meine ich, hat sich die Trinkwasserverordnung geändert. Seitdem sind zum Beispiel Kommunen verpflichtet, Trinkbrunnen bereitzuhalten, was ja in Deutschland tatsächlich ein relativ unbekanntes Ding ist. Und seitdem musst du im Zug Trinkwasser anbieten, Sternchen. Zumindest bei Neufahrzeugen. Das heißt also, vorher konnte man sich im Zweifel immer dadurch rausreden, dass an dem Wasserhahn auf dem Zugklo ja dran steht, kein Trinkwasser. Heute darfst du, du darfst diese Aufkleber nicht mehr neu verkleben. Also in dem Moment, wo du eine Trinkwasseranlage in einem Fahrzeug neu machst oder halt ein neues Fahrzeug kaufst, hast du im Zug Trinkwasser vorzuhalten. Punkt. Da hat sich tatsächlich auch ein bisschen was an anderer Stelle getan. Früher brauchte man dafür irgendwelche Aktivkohlefilter, die quasi im Wasserhahn steckten. Inzwischen kriegst du das hin, indem du die Tanks regelmäßig spülst und halt regelmäßig irgendwelche Bakterienbefälle misst. Aber ja. Dazu kommt, dass man wegen dieser Trinkwassergeschichte inzwischen nicht mehr direkt nebeneinander die Fäkalien entsorgen und Frischwasser versorgen darf. Es ergibt natürlich total Sinn. Aber du hast es halt früher einfach so gebaut, du hast halt quasi an die gleiche Stelle einen Frischwasseranschluss und eine Abwasserleitung gelegt, weil du hattest es ja eh gerade offen. Inzwischen muss da irgendein Mindestabstand, den ich auch nicht kenne, eingehalten werden. Gerade das dann in irgendwelchen 100 Jahre alten Bahnhöfen umzubauen, die im besten Fall oder im schlechtesten Fall sowieso seit 5 Jahren weggerissen werden sollen. Also es wird halt niemand mehr solche Investitionen in den Bahnhof wie den Stuttgarter Hauptbahnhof tätigen, der sowieso nächstes Jahr weg soll. Das macht einfach keiner. Das macht auch ein Staatskonzern DB Infrago nicht. Warum auch? Nächstes großes Thema, Instandhaltung. Wenn wir über Instandhaltung reden, reden wir einmal über die sogenannte betriebsnahe Instandhaltung und über die schwere Instandhaltung. Das Thema betriebsnahe Instandhaltung ist so ein Ding, was ganz oft nachts stattfindet. Das sind halt so zum einen so kleinere Checks, die man früher bei Reisezugwagen, wo halt nicht viel Technik dran ist, auch einfach mobil durch den Wagenmeister durchgeführt hat. Bei Triebzügen heutzutage fährt man dafür normalerweise auch in irgendeine Form von Werkstatt. Das ist dieser Punkt wagentechnische Behandlung, der da vorhin im Betriebsregelwerk stand. Das macht man so heute eigentlich nur noch bei klassischen Lokwagenzügen. Ein Triebzug fährt halt größenordnungsmäßig einmal die Woche irgendwo in die Werkstatt für eine kleine Nachschau. Die schwere Instandhaltung ist an der Stelle jetzt nicht so relevant. Wenn du größere Schäden beheben musst oder halt eine Hauptuntersuchung machen musst alle 6 Jahre oder was auch immer, wofür du halt eine größere Werkstatt brauchst, dafür planst du das Fahrzeug normalerweise aus und dann ist es auch länger in der Werkstatt. Betriebsnahe Instandhaltung ist halt auch wirklich ein riesengroßes Flächenproblem inzwischen. Es gibt zwar haufenweise stillgelegte Güterbahnhöfe, da ist dann immer die Frage, ob man die noch so einfach nehmen kann, weil sie formal noch Bahnflächen sind oder ob sie formal keine Bahnflächen sind, dann geht es wieder nicht mehr ganz so einfach. Selbst wenn sie noch Bahnflächen sind, hat man im Zweifel irgendwelche Anwohnenden, die da was dagegen haben. Das war ja auch hier in Darmstadt-Kranichstein zum Beispiel so ein Thema, wo mal die Idee war, ein ICE-Werk hinzusetzen. Interessanterweise an der Stelle, wo es keine direkten Anwohnenden gibt oder fast keine, trotzdem gab es irgendwelche Leute, die sich gefunden haben. Ich kenne da aber auch jetzt den aktuellen Stand nicht. Ja, also man sieht insgesamt, es gibt wahnsinnig viele Beteiligte, die da nachts irgendwelche Dinge tun müssen. Ich habe die nächste Folie mal mit Salamischeibentaktik überschrieben. Es geht mir so ein bisschen darum, du stehst morgens am Bahnsteig, du weißt ganz genau, es ist ein Zug, der keine Vorleistung hat, der kommt irgendwo aus dem Abstellbahnhof und er kommt nicht. Und es sagt dir auch keiner was. Woran liegt das? Marudor wird dazu wahrscheinlich gleich noch einiges mehr erzählen können. Solche Sachen sind tatsächlich Handarbeit. Wir sind zwar inzwischen so weit, dass wenn ein Zug erstmal fährt, wir mitkriegen, wo er ist und dementsprechend eine Verspätung berechnen können. Wir sind tatsächlich noch nicht so weit, dass wir das auch können, wenn ein Zug steht. Das können wir tatsächlich auch nicht, wenn ein Zug auf freier Strecke steht. Da wäre es eigentlich noch einfacher. Für jede Minute, die der Zug steht, zählst du halt eine Minute hoch. In solchen Fällen, Zug steht im Werk und wird nicht fertig. Aus irgendeinem Grund dauert die Bremsprobe länger. Man kriegt, weiß ich nicht, es ist Winter, man kriegt nicht richtig gekuppelt, weil die Druckluftschläuche sind eingefroren. Das sind halt so Gummischläuche und die kriegst du im Winter halt nicht vernünftig. Länger den Zug zu kuppeln, Wir sind dabei, dass wir sind immer noch auf dem Status, dass solche Prognosen Handarbeit sind. Sternchen auch nicht mehr ganz immer, aber grundsätzlich sind sie es erstmal. Wenn ein Zug aus dem Werk kommt, der hat im Werk natürlich auch eine Zeit, zu der er da abfahren soll, fast wie am Bahnhof. Der Werkmeister hat auch eine Zeit, zu der er mit der Freigabe anfangen soll. Das Problem ist, die Fahrgastinformationssysteme werden in irgendeiner anderen Form von Leitstelle gesteuert. Das heißt also, im Zweifel muss das Werk der Leitstelle Bescheid sagen, ja hier, der Zug wird nicht fertig, es wird 20 Minuten später. Solange das nicht passiert, kann die Verkehrsleitung oder Transportleitung oder Leitstelle, heißt auch wieder bei jeder Firma ein bisschen anders, halt auch nur mutmaßen, ja okay, der ist offensichtlich noch nicht losgefahren, offensichtlich dauert es noch, aber die wissen halt auch nicht, wie lange. Tatsächlich alles ein interessantes und anspruchsvolles Thema. Und das Schlimme ist, dann bin ich eigentlich auch schon durch mit dem, was ich so vorbereitet habe, was ich euch auf jeden Fall erzählen will. Habt ihr noch Fragen? Wir haben ganz, ganz viel Zeit. Mit Mikros. Mach das mal an. Jawohl. Habe ich euch alle erschlagen oder traut ihr euch nicht? Oder gibt es wirklich keine Fragen? Es muss doch Fragen geben.
Wie groß ist eigentlich der Aufwand, bei so einem modernen Triebzug da in der Mitte noch Waggons reinzuflanschen? Geht das einfach so? Oder ist das mehr Arbeit als ein halber Nachmittag? Oder was ist da so die Dimension?
In den meisten Fällen ist die Antwort, es geht nicht.
Okay.
Also es gibt wenige Fälle, da könnte das die Werkstatt machen, aber normalerweise ist es nicht vorgesehen. Also entweder du verdoppelst halt, also du hängst einen weiteren Triebzug dran, oder du fährst halt einfach weiter.
Konkret hätte ich jetzt gefragt für sowas wie den RRX zum Beispiel im Ruhrgebiet.
Das geht grundsätzlich, das ist aber tatsächlich was eine neue Zulassung braucht. Also in Berlin-Brandenburg macht man das demnächst, da hat man den gleichen Fahrzeugtyp, aber in sechsteilig. Und da werden dann zusätzliche Endwagen eingefügt, sodass man aus einem sechsteiligen Triebzug zwei vierteilige macht. Aber das macht der Hersteller und das muss dann danach neu zugelassen werden.
Okay, danke.
Sonst noch jemand?
Was passiert, wenn der Zug dann mal so überhaupt nicht tut? Also wenn man dann einsteigt und tot? Also fällt aus und dann? Gibt es da irgendeine Werkstatt, die dann rauskommt und den wieder fit macht? Oder?
Ja, also kurz gesagt genau das. Im besten Fall hast du einen Ersatzzug in irgendeiner Form da, dann fährst du im Zweifel zu spät und im schlimmsten Fall, wenn gar nichts geht, Kaputtausfall ist dann so.
Wie kriegt man den Zug denn im schlimmsten Fall weg? Wird dann noch eine zusätzliche Lok angehangen?
Ja. Also du rufst die Hilfslok oder halt einen gleichartigen, also bei Triebzügen im Zweifel auch einen gleichartigen Triebzug zum Abschleppen und schleppst das Ganze dann ins nächste Werk oder auch ins nächste Werk, das Zeit hat. Das ist ja auch wieder so, also Werkstattkapazitäten sind ja genauso ein Problem wie alles andere.
Ich sehe auf deinem T-Shirt Trump World Championship.
Ja.
Dieses Jahr, sind die nicht gerade am Wochenende?
Ja, die waren heute in Wien.
Wie bist du hingekommen? Wie bist du hier hingekommen so schnell?
Doch, ich bin mit dem Zug gefahren. Dazu muss man wissen, diese T-Shirts sind seit Wochen ausverkauft. Also ich war einfach schon vor 6 Stunden in Wien und habe dabei ein T-Shirt mitgebracht.
Ja. Worum geht es denn dabei eigentlich genau?
die Tram-WM oder Tram-EM ist quasi ein Wettbewerb zwischen StraßenbahnfahrerInnen und die machen da so verschiedene, ja, wie soll man das sagen, Geschicklichkeitsspiele in Anführungszeichen. Also es gibt da zum Beispiel immer ein Tram-Bowling, wo du mit der Tram eine Bowlingkugel anstoßen musst. dann gibt es so Zielbremsungen und es ist tatsächlich ganz witzig. Letztes Jahr war es in Frankfurt am Main, also quasi hier um die Ecke. Nächstes Jahr in Poznan. An dieser Stelle, falls das Metalab zuguckt, die machen gerade die große Aftershow-Party. Viele Grüße und natürlich Glückwunsch nach Wien. Wien hat in Wien die Tram-WM gewonnen. Gibt es sonst noch Fragen?
Was machen wir jetzt bis 21?
Ja, ich weiß es. Die Frage war, was machen wir jetzt noch bis 21.15 Uhr? Ich war selber überrascht, dass ich 1,5 Stunden angemeldet hatte. Ich dachte, ich hätte einen kleineren Slot, aber ja.
Ja, meine Frage ist, gerade haben wir ja schon ganz viel über Wasser und Scheiße geredet. Ich war zuletzt mal in so einem längeren Zug, ich glaube 2 Stunden gefahren. Ganzer Zug, keine einzige Toilette. Ist sowas überhaupt dann, weil du hattest ja vorhin das Regelwerk, ja? Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, dass sowas wie ein funktionierendes Klo auf einem Zug, der jetzt 2 Stunden fährt, eigentlich vorgeschrieben wäre. Ist das tatsächlich so, dass es ein Komfortfeature ist und wenn man Pech hat, kann man halt nicht?
In Nahverkehrszügen ist es ein reines Komfortfeature. Also es gibt ja auch durchaus Züge, die 2 Stunden fahren, die gar keine Toilette haben. In Fernverkehrszügen brauchst du tatsächlich eine funktionierende Toilette.
Okay, war ein RE damit erklärt. Danke.
Also im Nahverkehr darfst du tatsächlich weiterfahren. Wie komme ich jetzt zu dir hin? Gib mal weiter.
Wie ist das denn jetzt? Mein Zug ist jetzt fahrbereit und ich möchte jetzt losfahren. Jetzt stehe ich ja irgendwie in einem Zugwerk, okay, dann kann ich wahrscheinlich mit einer Rangierfahrt zum Bahnhof und dann stehe ich da. Rufe ich dann irgendwie die Leitstelle an und sage, ja, hi, ich bin jetzt übrigens hier, möchte mich mal irgendwann jemand auf grün stellen, darf ich fahren? Oder passiert das automatisch, weil die davon ausgehen, / sehen, dass da ein Zug steht und dann davon ausgehen, dass ich das bin? Wir sind in Deutschland, also nein.
Der Zwischenruf war, die Frage ist, ob die Strecke ETCS hat oder nicht. Es ist tatsächlich völlig egal. Für die Rangierfahrt meldest du dich im Regelfall mündlich an, wer du bist und wo du hin willst. Und wenn du am Bahnsteig stehst und fertig bist, gibst du eine sogenannte Zugvorbereitungsmeldung ab. Das funktioniert in den meisten Fällen über den Zugfunk, über so einen Funktionscode. Dann wird auf dem Stellwerk deine Zugnummer hinterlegt. Teilweise gibt es das auch noch, dass es dafür so einen Knopf am Bahnsteig gibt, den du drücken kannst. In manchen Bahnhöfen gibt es das auch gar nicht. Da rufst du einen Fahrdienstleiter an und sagst, dass du fertig bist.
Danke.
Fragen? Mehr? Weniger?
Gibt es schon irgendwelche neuen Informationen oder Schätzungen, wie es mit dieser elektronischen Kupplung für Cargo-Züge oder Cargo-Wagen, für Güterwagen aussieht?
Ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Cargo-Mensch. Meines Wissens ist das noch nicht über irgendwelche Forschungsprojekte hinausgekommen, weil es halt einfach ein wahnsinniger Aufwand ist, die europäische Güterwagenflotte umzurüsten. Also es gibt jetzt irgendwelche Ansätze von Kupplungen, die man sowohl automatisch als auch manuell kuppeln kann. Die sind halt wahnsinnig teuer. Das gibt's Stand jetzt halt eigentlich nur bei Zügen, die entweder sowieso in festen Zugverbänden zusammenbleiben oder bei irgendwelchen schweren Erzzügen oder so, wo du halt einfach eine stabilere Kupplung brauchst als den Standard. Aber sonst, ja, ist es ein wahnsinnig schwieriges, aufwendiges Thema, wo ich auch nicht damit rechne, dass das in den nächsten Jahren gelöst wird.
Danke.
Hat noch jemand was? Dann sind wir deutlich schneller durch, als ich dachte. setzt euch gerne noch hier auf die Couch. Der nächste Talk in diesem Saal ist dann erst in einer guten Stunde Marudor mit seinem Bahn-API-Chaos Teil 42 wahrscheinlich. Dankeschön.